Gerade beim Beten habe ich überlegt, ob ich noch irgendwie einen schönen Aufhänger finde, um in den zweiten Teil meiner Predigt einzusteigen. Ich bin in einer Predigtserie zum Thema biblische Gemeinde und letztes Mal haben wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigt, nach dem Motto, brauchen wir eigentlich die Bibel? Und da möchte ich heute fortsetzen und nochmal das festtreten, was wir letztes Mal gehört und vielleicht auch akzeptiert haben. Aber ich habe mir überlegt, wie mache ich den Leuten klar, dass ich jetzt schon wieder über das Thema rede? Ich habe doch letztes Mal schon darüber gesprochen. Und das ist ein Problem, was in meiner Seele steckt. Und ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann, indem ich so einen Vortrag halte. Deswegen gebe ich einfach eine Einleitung. Wer von euch weiß, was eine AFA-Tabelle ist? Ich hätte wenigstens gedacht, dass sich einer meldet. Okay, Martin, ja, okay. AFA ist eine Abkürzung für Absetzung für Abnutzung oder Abschreibung für Abnutzung. Ist ein steuerrechtlicher Begriff und da muss man nachgucken und dann kann man ein Gut, was man gekauft hat, steuerrechtlich über mehrere Jahre muss man das irgendwie aufteilen. Hochinteressant, aber keiner von euch würde irgendetwas davon verstehen und versteht momentan noch gar nichts, wenn er nicht weiß, wie Buchführung im Allgemeinen funktioniert. Wenn man nicht weiß, was eine Sollbuchung ist und was eine Habenbuchung ist, was ein Konto ist und was eine Bilanz ist. Wenn man das nicht grundsätzlich verstanden hat, dann können wir über AFA-Tabellen 5 Jahre reden und nach 4 Jahren, 364 Tagen, seid ihr alle eingeschlafen. Ihr wisst, was ich meine. Nach dem ersten Tag seid ihr eingeschlafen und den Rest schlaft ihr. Und genauso geht es mir mit diesem Thema die Bibel. Das ist ein Grundlagenthema. Das Fundament im Grunde genommen. Wenn wir da zu schnell drüber hinweghuschen, wenn wir da irgendwo nicht tatsächlich auf einer Linie liegen, dann wird sich das nachher bei ganz anderen Themen auswirken. Da können wir hier 5-mal über bestimmte Handhabungen in der Gemeinde reden. Können wir große Diskussionsrunden öffnen über, wie das Brotbrechen abzulaufen hat, ob eine Frau Pastor werden darf oder. Also diese ganzen Themen, da können wir uns die Köpfe einrennen, wenn wir nicht vorher uns über die Bibel als Fundament und ihre Gültigkeit verständigt haben. Und das gilt nicht nur fürs gemeindliche Leben. Errettet sein ist eine Sache, aber die Dinge, um Gott zu verstehen, um ihn herum, wie er ist, warum er so handelt oder warum er mal nicht so handelt, wie ich das im treuen und ernsten Gebet erbeten habe, das können wir nur, wenn wir ihn kennenlernen. Und er hat sich dazu eine Methode ausgedacht, sich zu vermitteln. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, die Bibel. Und von daher denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns intensiv mit dieser Frage der Bibel beschäftigen. Und zwar nicht auf der theoretischen Ebene. Ich muss natürlich manches Theoretische sagen, aber Ziel des Ganzen muss sein, dass wir überlegen, ob die Bibel für uns eine Autorität im Leben ist. Und bis zu welchem Grad? Und ab wann wir anfangen, die Bibel nicht mehr gültig sein zu lassen, sondern über unsere eigenen Gedanken lieber stolpern möchten. Und wir haben uns letzte Mal dazu eine vorbildliche Gemeinde genommen. Die Apostelgeschichte 2 berichtet von der ersten Gemeinde, die sich so gegründet hat, nach Pfingsten. Da sind Tausende von Leuten zum Glauben gekommen. Und es steht nirgendwo in der Bibel, macht es so wie die Christen damals in Jerusalem. Aber ich denke schon, dass sie uns zum Vorbild geschrieben ist. Und da hieß es, ich zitiere jetzt nur noch einen Vers, oder zwei um genau zu sein, dass diese Tausenden von Leuten, die zum Glauben gekommen sind, Vers 42 im 2. Kapitel der Apostelgeschichte heißt es, sie aber verharrten, sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und über Gebete hatten wir schon mal gesprochen, in einem früheren Teil des Seminars, in einem früheren Teil der Reihe. Und jetzt hatte ich hier den Punkt, sie blieben aber, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Und wenn wir Vers 46 lesen, da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Oder andersrum betont, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Und was machten sie dort? Na, sie verharrten unter anderem in der Lehre der Apostel. Denn die Apostel waren ja damals noch körperlich anwesend. Sie waren ja noch da. Petrus stand da und hat gepredigt. Also sind sie in den Tempel gegangen täglich und haben zugehört und haben nachgedacht, haben gefragt und geforscht, um so viel wie möglich zu verstehen. Und wir hatten uns mehrere Gründe angeguckt, warum sie denn das getan haben. Warum haben die täglich den Tempel aufgesucht, um zu hören? Klammer auf, obwohl sie doch schon bekehrt waren. Wir reden hier von Christen. Warum sind sie denn, nachdem das Wichtigste im Leben geschehen ist, nämlich dass sie ewiges Leben bekommen haben und ihre Sünden vergeben worden sind, warum sind sie täglich weiterhin in den Tempel gegangen? Und die Frage möchte ich euch auch stellen. Gebt ihr euch vielleicht auch zufrieden mit der Tatsache, errettet zu sein und ein Heil im Himmel zu haben? Eine Wohnung wird euch gerade bereitet. Ist das vielleicht das, womit wir zufrieden sind und den Rest danach sein lassen? Und dann sage ich mir, schauen wir uns die Christen an, die damals in Jerusalem zum Glauben kamen. Nein, sie waren mitnichten zufrieden mit dem ewigen Heil, sondern sie wollten mehr wissen. Zunächst, weil sie verstanden haben, dass sie Babys sind, geistliche Babys. Und wie ein Baby irgendwann anfängt zu schreien, ich will Milch, genauso haben sie dann auch sich ausgestreckt nach dieser vernünftigen, unverfälschten Milch, damit sie wachsen. Sie waren noch ein Stück weit auf die Fortsetzung gespannt. Stichwort Dallas, für die letzte Mal dabei waren. Ja, sie wollten unbedingt hören, wie es weitergeht. Petrus hatte einiges gepredigt, aber natürlich nicht alles. Und sie wollten wissen, wie geht's denn weiter? Grundlagen hatten sie verstanden, aber sie wollten mehr hören. Und deswegen sind sie täglich hingegangen. Sie wollten auch ein Stück weit hier oben verstehen, was eigentlich mit ihnen passiert war. Ja, Petrus, was heißt denn das jetzt? Und es war ja nicht nur Petrus, der da war. Was heißt denn das jetzt, bekehrt zu sein? Was bedeutet das für mich? Wie darf ich jetzt mit meiner Vergebung umgehen? Was ist, wenn ich jetzt wieder gesündigt habe? Heute Morgen auf meinem Feld habe ich meinem Nachbarn unflätige Wörter zugerufen. Was ist jetzt mit dieser Sünde? Ist die auch weg oder muss ich mich jetzt wieder bekehren? All das sind Fragen, die sie hatten, die auch wir haben, denke ich. Und deswegen kamen sie zu der Lehre der Apostel und fragten nach. Und ein letzter Punkt, den ich damals betont habe und heute, an dem ich ansetzen möchte, ist, sie haben nicht nur auf sich geguckt. Ja, ihr kennt das, Herr, ich möchte gerne wissen, was du mir heute zu sagen hast. Wir beten das manchmal so. Ich will das nicht ganz vernichten, dieses Herr, zeige mir, was du mir zu sagen hast. Aber nicht immer ist die Bibel dafür geschrieben, dir etwas zu sagen. Also wenn da zum Beispiel drin steht, dass Paulus einen seiner Mitarbeiter den Auftrag gehe nach Troas und hole den Mantel, den ich dort habe, liegen lassen, dann bin ich gespannt auf eure Bibelauslegung, die euch etwas zu sagen hat an dieser Stelle. Also für mich sagt das einfach nur, dass Paulus seinen Mitarbeiter gebeten hat, einen Mantel zu holen, der in Troas liegen geblieben ist. Nur eine übergeistliche, eine überbildliche Auslegung dieser Bibelstelle könnte euch noch etwas sagen, davon möchte ich warnen. Da steht, er hat einen Mantel vergessen und bittet, den noch zu holen. Denn es war ein ganz normaler Brief erstmal, den der Paulus geschrieben hatte. Und warum darf er nicht eine Sache, die er vergessen hat, über diese Stelle nochmal anfordern? Worum es geht, auch wenn wir zu der Lehre der Apostel kommen, ist, dass wir überlegen, kann ich vielleicht etwas lernen, um anderen eine Hilfe zu sein? Denn die hatten sich jetzt bekehrt, diese tausend Leute, aber ihre Verwandten hatten sich nicht bekehrt. Ihre Nachbarn, ihre Arbeitskollegen, Studienkollegen gab es ja im gewissen Sinne damals auch schon, zumindest bei den Juden, bei den Pharisäern. Und die hatten sich nicht bekehrt. Und deswegen wollten sie jetzt noch mehr erfahren, wie kann ich denn dieses Evangelium weitergeben an andere? Und ich meine, dass wir als neutestamentliche Gemeinde an diesem Punkt auch einen ganz enormen Aufholbedarf haben. Ich finde es schön, wenn ihr morgens oder abends oder wann auch immer eure Bibeln aufschlagt und darauf wartet, dass Gott durch sein Wort zu euch spricht. Dass er euch den Spiegel vorhält, den ich jetzt einfach mal scherzhafterweise als ständige Ermahnung und Erinnerung hier vorne hinstelle, dass er euch den Spiegel vorhält und euch etwas über euch sagt. Negatives wie Positives. Es muss ja nicht immer nur Negatives sein, was der Spiegel offenbaren kann. Er kann ja auch die Gnade Gottes widerspiegeln, dass sich etwas geändert hat, was ihr vielleicht so gar nicht mitbekommen habt. Aber worum es auch geht bei dem Lesen in der Bibel oder bei der Lehre der Apostel, ist, dass wir tatsächlich versuchen, entsprechend unseren Fähigkeiten, entsprechend unserer Persönlichkeit, unserer Art, wie wir sind, so viel zu lernen, wie es nur möglich ist, um anderen eine Hilfe zu sein. Ein Beispiel. Sitzen zwei Leute zusammen und reden über einen Dritten. Jetzt nicht lästerlich oder so, sondern doch schon innerlich besorgt. Und da geht es darum, dass eine der beiden Personen jemanden kennt, der sich jetzt scheiden lassen möchte. Diese Person ist Christin, die sich da scheiden lassen will. Und die beiden, die da zusammensitzen und über diese Sache reden, sind auch Christen. Und im Laufe des Gesprächs stellt sich raus, dass einer der beiden, die da sitzen und reden, gar nicht weiß, wie Gott über Scheidung denkt. Aber diese Person ist befreundet mit der Frau, die sich da scheiden lassen möchte. Ist das nicht schade, dass diese Freundin ihrer Freundin nicht weitergeben kann, was Gott denkt? Dass Gott Scheidung hasst? Das ist kein langes Theologiestudium, was ich ablegen muss, um das sagen zu können. Da gibt es einen Bibelvers, den kann man nachlesen. Man kann in einem Lexikon, in einem Bibellexikon, da steht gerade eins, Lexikon zur Bibel, kann man nachblättern zum Thema Scheidung. Also dass Scheidung aus Gottes Sicht nicht in Ordnung ist. Fußnote für die, die gerne ganz kritisch und genau sind. Es gibt einige Ausnahmen, okay. Aber grundsätzlich, dass Scheidung nicht okay ist, das sollte man doch gelernt haben. Okay, hat sie noch nicht gelernt, diese Person. Aber was ich dann traurig fand, oder was diese Person, das war ein Gespräch von mir, was ich traurig fand in der ganzen Situation ist, dass die andere Person überhaupt kein Interesse hatte, in der Schrift nachzugucken, was Gott in Überscheidung sagt. Worauf ich hinaus will, ist, wir sind aufgefordert, einander zu helfen. Bruder der Schwester, Schwester der Schwester, Schwester dem Bruder und Bruder dem Bruder. Wir müssen einander helfen. Das läuft nicht über irgendwelche Pastoren oder Ältesten, das läuft hier mitten Mang. Und wenn wir helfen wollen, müssen wir ein Stück weit Handwerkzeug in der Hand haben, um helfen zu können. Und das heißt, wir müssen ein Stück weit wissen, wie Gott über Dinge denkt. Und ich erwarte nicht von jedem, dass er für jede Lebenssituation eine Antwort kennt. Kenne ich ja selbst nicht. Aber wenn ich merke, jemand, der mir lieb ist, jemand, der mir am Herzen liegt, oder jemand, mit dem ich in der Nähe zusammenwohne, wer ist mein Nächster, heißt es ja einer in der Schrift, ja? Wenn mein Nachbar plötzlich irgendwelche Dinge tut, wo ich weiß, da ist Gott dagegen, und ich zu ihm ein Verhältnis habe, wo ich ihm vielleicht auch etwas sagen könnte darüber, wie Gott denkt, und ich klemme mich nicht hinter zu erfahren, was Gott denkt, ich frage niemanden, wie Gott denkt, ich gucke in keinem Buch nach, wie Gott denkt, und ich habe selbst mir jahrelang, jahrzehntelang keine Mühe gegeben, überhaupt den Willen Gottes zu erkennen, dann bin ich ein armer Wicht. Dann bin ich kein guter Freund. Also, wenn ihr die Bibel lest, lest sie auf jeden Fall, um zu erfahren, wie Gott mit euch umgeht. Wie er über euch denkt, was er verändert haben möchte, was er euch schon geschenkt hat, was ihr in Anspruch nehmen dürft, all diese schönen Dinge. Aber hört nicht damit auf, seid nicht damit zufrieden, sondern wenn ihr dann in der Bibel lese, zu einer Passage kommt, wo es dann um die verheirateten Leute geht, dann sagt ihr, bin ich verheiratet und dummerweise ist die nächsten 4 Jahre auch nichts in Sicht. Lest trotzdem den Text. Denn A, solche Situationen kommen dann schneller, als man denkt. Und dann hat man lustigerweise keine Zeit mehr, in der Bibel nachzugucken. Das ist man nämlich völlig verliebt. Und B, es könnte ja sein, dass irgendjemand anders in deinem Umfeld mit dieser Thematik zu tun hat. Und ihr dann sagen könnt, Mensch, ich habe da letztes Mal was gelesen, lass uns das gemeinsam mal lesen. Oder du, ich habe das und das schon verstanden und so weiter. Also, sie kamen zur Lehre der Apostel täglich einmütig im Tempel zusammen, nicht nur für sich, sondern um anderen weitergeben zu können. Wenn wir anderen weitergeben, ist natürlich immer die Sache, dass wir dem Ganzen entsprechen müssen. Also es ist schwierig, dem anderen zu sagen, du, man darf nicht stehlen, nachdem man eine Viertelstunde über den letzten Steuerbetrug gesprochen hat, den man selbst gemacht hat. Also wir müssen natürlich authentisch sein. Das heißt, wir müssen das, was wir anderen weitergeben, auch tun. Und das ist sicherlich ein Problem. Aber ich denke, das ist ein Problem, dem wir abhelfen können, indem wir uns einfach heiligen, indem wir einfach unser Leben ändern lassen durch Gott. Und das fängt immer damit an, dass man erstmal erkennt, wie Gottes Wille ist. Und das ist halt dieser Spiegel. Wir gucken ins Wort, wir lesen etwas im Wort und dann kommt die wichtige Frage, entspreche ich dem? Wer diese Frage auslässt, der sollte die Bibel gar nicht erst lesen, weil es dann verschwendete Zeit ist. Also wichtig ist, wenn wir anderen etwas weitergeben wollen, müssen wir selbst uns reinigen lassen durch das Wort, wie es an einer Stelle im Neuen Testament heißt. Und wenn wir uns reinigen lassen, dann heißt das, dass wir tatsächlich vergleichen, was sagt Gott und wie ist es bei mir? Dir ist die Liebe Gottes ins Herz ausgegossen. Oder euch, heißt es im Neuen Testament einmal. Dann gucke ich mich an und überlege, Cornelia, oder wenn ich mit Jonathan, mit Carsten, wenn ich mit Till rede, die Liebe Gottes ist in meinem Herzen, merke ich nicht. Merkt ihr, was ich meine? Also wir lesen etwas in der Schrift über uns oder über etwas, was Gott getan hat. Dann vergleichen wir und dann stellen wir fest, irgendwo gibt es da eine Diskrepanz, einen Unterschied, eine Abweichung. Irgendwo, es passt nicht. Und dann passiert ein Fehler ganz schnell. Nämlich, dass wir das Wort wegschieben. Ein Lehrer hat das mal die heimliche Bibelkritik der Evangelikalen genannt. Also wir akzeptieren alle das Wort Gottes, gar kein Thema. Ja, das Wort Gottes ist das Höchste, was es gibt und das ist das unser Schwert und das trennt Mark und Bein und alles, was man so an tollen Versen zitieren kann, wir sind bibeltreu. Es sei denn, wir finden eine Ausrede. Und die Ausrede kann dann heißen, das muss ich irgendwie falsch verstanden haben, was in der Bibel steht. Gott meint nicht, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen, sondern dass er die Liebe ausgießen will in unsere Herzen. Also fangen wir darum zu beten, dass Gott doch die Liebe in unsere Herzen ausgießen möge. Und Gott sagt sich, habe ich doch schon gemacht. Was soll denn der Wunsch bitte? Ja, oder jagt dem Frieden nach mit allen. Na, mit allen. Mit denen in Afrika, mit denen in Südamerika, die kenne ich gar nicht. Wie soll ich mit denen allen, das Wort kann nicht, das ist allgemeiner gemeint, das ist irgendwie geistlicher gemeint, dass wir freundlich sein sollen. Nein, wenn du dich im Clinch mit jemandem befindest, dann tue, was an dir gelegen ist, um mit demjenigen Frieden zu schließen. Das steht da. Versteht ihr, wie wir diese heimliche Bibelkritik anwenden können, ganz schnell? Wir lesen etwas, vielleicht halten wir uns noch den Spiegel vor, wir merken irgendwie, das haut beides nicht zusammen und dann, wie beim Schwimmen, wird das Wasser beiseite gedrückt. Das Dumme ist, im geistlichen Wasser klappt das nicht. Das Wasser schlägt über uns zusammen und wir fangen an zu schlucken. Psalm 119, Vers 105 heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, in solchen Kinderheften wird das dann richtig gemalt. Ja, also so das Wort und das, die Taschenlampe und da unten ist der Weg. Das Wort ist meines Fußes Leuchte heißt, ich gucke mit dem Wort, wo ich meinen Fuß hinsetzen werde, sprich, wo ich hingehen werde. Welche Berufswahl ich einschlage, ob ich jemanden heirate, ob ich bestimmte Dienste in der Gemeinde übernehme oder allgemeinere Sachen. Nimm die Taschenlampe und guck nach, ob da, wo du deinen Fuß hinsetzen willst, vielleicht ein Warnschild stand. Tu das nicht. Und sie ist ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, ich sehe auch ein Stück weit, wo bin ich eigentlich? Und lasst doch bitte die Bibel genau das für euch sein. Ein Licht auf eurem Weg und eine Leuchte für euren Fuß. Das Problem ist, dass man sagt, und da fängt dann wieder diese heimliche Bibelkritik, aber ganz viel schlauer an, man sagt, na, ich kann ja nicht für jede Situation, in der ich stehe, immer gleich wissen, wo es in der Bibel drin steht. Ja, das stimmt. Das geht einem Juristen ähnlich. Oder Mediziner. Ich weiß jetzt nicht, was ihr mehr mögt. Also ich bin ja so ein bisschen für die juristische Schiene. Aber wir können die medizinische Schiene nehmen, die liegt uns allen näher. Ein Arzt, im OP meinetwegen, nehmen wir so einen Chirurgen. Der weiß auch nicht jede Situation, die sich ihm entgegenstellt. Es gibt kein Handbuch, wofür genau jede Situation eine Antwort drinsteht, wo er nur noch sagen muss, Handbuch Teil 3, Abschnitt 5, Kapitel B. Das muss ich machen. Sondern er hat sich im Laufe des Studiums und dann vielmehr noch in den Jahren der Praxis danach ein umfangreiches Wissen angesammelt, aus dem er dann schöpft, um in der Situation sagen zu können, ich denke, hier muss ich das machen. Auch wenn ihm das nie vorher einer gesagt hat, in der und der Situation musst du das und das machen. Das klappt nur im Fließband. Ja? Wenn die gelbe Lampe leuchtet, auf den roten Knopf hauen. Wir sind aber keine Fließbandarbeiter. Wir sind mündige Bürger im Reich Gottes. Und von daher sollten wir von den Kindesbeinen an das Wort Gottes in uns aufnehmen und verstehen und lernen, was die Lehre der Apostel ist, was Gott eigentlich gelehrt haben will. Damit wir, wenn dann eine Situation eintritt, wir dann fit sind. Oder wir zumindest wissen, wo wir nachgucken können. Ja, es reicht ja, wenn ihr schon wisst, zum Brotbrechen, da gibt es so ein bisschen Kapitel 11 in der Bibel, im ersten Korintherbrief. Ne? Dann kann man da schon mal nachgucken. Oder zum Thema Ehe, Scheidung, gibt es da Verse, wo stehen die ungefähr? Oder dass ihr euch eine gewisse Methodik angeeignet habt, dass ihr, wenn ihr zu einem Thema Informationen braucht, dass ihr wisst, wie ihr da rankommt. Ja, ihr gebt, weiß ich, wie viel Geld für Kinokarten aus. Und ich hoffe, niemand interpretiert das jetzt als Werbung für den Büchertisch. Dieses Buch kostet 19,90 Euro. Man kann es sich zur Taufe schenken lassen, zur Hochzeit, man kann es sich zum Geburtstag schenken lassen oder man kann es auch gegebenenfalls kaufen. Ich weiß nicht, eine Kinokarte, was kostet die? 8 Euro heute? 8 Euro, also naja, 2,5 Kinobesuche eingespart oder eine Handy-Aufladekarte. Und schon könntet ihr dieses Buch nehmen, ja? Das ist nicht der letzte, ist nicht der Weisheitsschluss, also da steht nicht alles drin und nicht alles perfekt, aber da kann man nachgucken unter dem Stichwort und kann sich vertraut machen mit dem, was die Lehre der Apostel ist. Und wir lehnen uns zurück und sagen, ich bin nicht verheiratet, Beruf ist noch 4 Jahre hin. Ich lese einen Psalm, der klingt nett. Stimmt ja auch. Aber wenn wir diese Mission oder diese Vision haben, was unsere Mission ist, weiterzugeben oder auch selbst, und ich nenne das jetzt mal, ich werde das gleich nochmal ausführlich erklären, selbst untadelig zu werden, zu jedem guten Werk zugerüstet zu werden. Wenn wir das vor Augen haben, ich denke, dann ist unsere Bibellese eine andere. Ich möchte euch außerhalb des Skriptes 3 Ideen stiften dazu. Wie kann man das machen? Punkt 1 ist, lest zügig die Bibel. Das ist das eine Programm, was ihr fahren solltet, dass ihr euch vornehmt, in einem bestimmten Zeitraum, in ein oder zwei Jahren, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen. Nicht um jeden Vers und jedes Wort zu verstehen. Bei dem Programm Block 1 geht es darum, die Bibel möglichst von vorne bis hinten durchzulesen, um so einen Gesamtüberblick zu kriegen über die Güte Gottes. Lest das Alte Testament mal zügig innerhalb von 4 Monaten durch. Ist hart. Und ihr werdet auf jeden Fall eins mitkriegen. Israel fällt. Juda fällt in Sünde. Und Gott lockt und lockt und lockt. Da tut einer Buße und Gott ist froh. Israel und Juda fallen wieder in Sünde. Gott lockt und lockt und lockt. Jemand tut Buße, Gott ist froh. Ihr werdet auf jeden Fall die Gnade Gottes über diese Art und Weise kennenlernen. Und viele andere Details, indem ihr versucht, zügig durchzulesen, ohne gleich bei jedem Komma oder bei jedem Fremdwort auszubremsen. Programm Block 1. Programm Block 2 ist, ihr müsst auch persönliche stille Zeit machen, wo ihr tatsächlich kleinere Textabschnitte intensiv lest. Zum Beispiel aus dem Neuen Testament. Also da würde ich nicht unbedingt Hesekiel nehmen oder Hiob, sondern würde ich zunächst erstmal mit irgendeinem neuen testamentlichen Brief anfangen. Ich habe in meiner Jugend, also als Junggläubiger, mit dem Römerbrief angefangen. Das ist nicht unbedingt eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte, weil der doch rechtlich kompliziert ist. Aber es gibt gute Briefe im Neuen Testament, mit denen man anfangen kann, wo ihr dann vielleicht pro Tag einen oder zwei Verse lest und die wirklich versucht zu verstehen. Also Programm Block A ist, zügig durch die Bibel. Programm Block B ist, einzelne Briefe, einzelne Passagen, einzelne Abschnitte der Bibel intensiv zu lesen, so wie es der Herr euch schenkt, es zu verstehen. Und Programm Block 3 ist Memorieren, Einprägen. So leid es mir tut, ich bin selbst einer der faulsten Bibelverslerner. Nichtsdestotrotz habe ich ja jetzt wieder diesen Pakt angeboten, dass wir Bibelverse auswendig lernen. Denn es ist unbedingt nötig, dass wir für uns und für andere Bibelverse parat haben, um wirklich weitersagen zu können, was Gott gesagt hat und nicht weitersagen zu müssen, dass wir eine Ahnung haben, was Gott eventuell gesagt haben könnte, wir aber leider dummerweise nicht wissen, wo es steht und wie genau das hieß, wissen wir auch nicht mehr. Von daher, schnell durch die Bibel, das kann man so an Bushaltestellen machen, bei der Busfahrt, bei der U-Bahnfahrt oder sonst irgendwie. Studieren der Bibel, das sollte man tatsächlich im Kämmerlein machen oder irgendwo auf der Wiese, wo man nicht gestört wird. Und parallel zu beidem Bibelverse auswendig lernen. Ja, wo kriege ich denn die Bibelverse her, die ich auswendig lernen muss? Naja, aus Programm Block A oder B. Ja, wenn ihr beim Schnelldurchlesen der Bibel auf einen interessanten oder wichtigen Bibelvers stoßt, aufschreiben, auswendig lernen. Genauso, wenn ihr beim Bibelstudium auf einen wichtigen Bibelvers stoßt, auswendig lernen. Und dran denken, täglich neu. Leg mal die erste Folie auf, bitte. So viel zum Thema Engagement in der Predigt. Kriegen wir das noch ein bisschen dunkler, Torger? Was meinst du? Zum Glück habe ich die wichtigen Sachen rot gemacht, wolltest du damit ausdrücken, ja? Okay. Ich hoffe, dass ihr nicht nur monofunktional seid, weil sonst hört mir jetzt keiner mehr zu. Was bei alledem in unseren Predigten immer zwischen den Zeilen steht, aber eigentlich nie gesagt wird. Und was ihr vielleicht hoffentlich glaubt, ohne es zu wissen, ist, dass wir ein unbändiges Vertrauen in die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, der Bibel haben. Das Problem ist, dass wir damit ziemliche Exoten sind in der Christenheit. Denn die Kirchen, egal welche Couleur, haben es schon aufgegeben, an die Irrtumslosigkeit der Schrift zu glauben oder diese zu predigen. Auch im evangelikalen Lager, Baptisten, Brudergemeinden, Mennoniten und wie sie so alle heißen, da bröckelt und bröckelt es auch immer mehr. Tatsächlich sind es nur noch eine kleine Anzahl von Christen, prozentual gesehen an der Weltchristenheit, die das, was hier vorne steht, glauben. Ende der 70er Jahre hat sich ein Rat getroffen, der nennt sich der Internationale Rat für biblische Irrtumslosigkeit. Klingt wahnsinnig gut. Die haben eigentlich nur eine Aufgabe gehabt. Sie wollten nämlich 3 Papiere veröffentlichen. Und eins dieser Papiere ist das hier, nämlich die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift. Da sind die namhaften evangelikalen, bibeltreuen Theologen zusammengekommen und haben sich Gedanken gemacht, wie können wir die Irrtumslosigkeit der Schrift, was können wir dazu sagen? Und was können wir den Gemeinden mitgeben? Und das ist eine kleine Broschüre geworden. Und das ist die Zusammenfassung dieser Broschüre. Und ich möchte euch einfach nur den herzlichen Wunsch mitgeben, wenn ihr das, was da vorne steht, anzweifelt, dass ihr euch diese Broschüre besorgt oder im Internet guckt, unter Chicago Erklärung Irrtumslosigkeit, da findet ihr massenweise Informationsseiten, wo diese Texte abgedruckt sind, also ihr müsst euch das nicht kaufen, könnt ihr aber auch, das kostet glaube ich 1,40 €. Das ist ganz wichtig für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen, dass wir, und ich lese mal jetzt nur das Rote vor, dass wir glauben, dass Gott die Heilige Schrift inspiriert hat, um sich zu offenbaren. Gott hat darum sich gemüht, in der Schrift erkennbar zu werden. Zweitens, die Heilige Schrift hat deshalb, weil Gott das gemacht hat, unfehlbare göttliche Autorität. Ihr muss geglaubt werden, ihr muss gehorcht werden und sie muss ergriffen werden, wenn sie eine Verheißung gibt. Wenn Gott etwas in der Schrift verheißt, dann ist das so. Dann seid ihr nicht gefragt zu glauben, seid ihr nicht gefragt darüber zu entscheiden, ob Gott das so meint, sondern er hat es gesagt, dann meint er es auch so. Drittens, der Heilige Geist beglaubigt sie, diese Heilige Schrift, indem er unseren Verstand erleuchtet, um ihre Botschaft zu verstehen. Wir brauchen Gott, um sein eigenes Wort zu verstehen. Wenn ich euch einen langen Brief schreibe, mit komplizierten Inhalten, werdet ihr vermutlich mich brauchen, um euch alles zu erklären. Wenn ihr es selbst versucht, kommt ihr bei manchen Stellen vielleicht zum richtigen Ergebnis, an anderen Stellen habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt, was Gott zum Glück nicht passiert, aber dann habt ihr es vielleicht missverstanden. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, um die Bibel verstehen zu können. Und deswegen sind ungläubige Theologen zum Scheitern verurteilt, wenn sie die Schrift auslegen wollen. Viertens, die Schrift ist in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum und Fehler. Das ist der Knackpunkt in manchen Glaubensbekenntnissen anderer Gemeinden oder Kirchen oder Gläubiger. Manch einer denkt, naja, Gott hat Fehler reingemacht oder dass da mehrere Jahre die Sonne sich nicht verändert haben soll oder die Erde sich nicht gedreht haben soll, das geht ja wissenschaftlich gar nicht, ist Quatsch. Da muss sich Gott getäuscht haben oder der Autor, der das abends aufgeschrieben hat, der muss sich getäuscht haben. Nein, die Schrift ist ohne Fehler und ohne Irrtum. Und wer das wiederum ablehnt, und das ist der Punkt 5, die Autorität der Schrift wird unausweichlich beeinträchtigt, wenn diese völlige göttliche Inspiration in irgendeiner Weise begrenzt oder missachtet wird. Solche Abweichungen führen zu ernsthaften Verlusten, sowohl für den Einzelnen wie auch für die Kirche. Ich müsste eine Bibelstunde halten, um das jetzt im Detail alles auszulegen, zu erklären und vielleicht auch von der Schrift her zu begründen. Aber was mir wichtig ist, dass wenn wir über unsere Haltung zur Bibel nachdenken, wir auch darüber nachdenken, sag mal, kritisiere ich vielleicht die Bibel doch an mancher Stelle, indem ich sage, naja, Schöpfung hat Gott gut gemeint. Er wollte uns nicht mit so komplizierten Sachen wie Gattungen und Rassen beschäftigen, so wie es die Evolutionstheoretiker machen. Er hat das schon mit der Evolution so gemacht, unser Gott. Könnte manch einer glauben. Ist Quatsch, aber könnte jemand glauben. Das ist dann aber Bibelkritik, weil die Bibel sagt, Gott schuf. Am 1., 2., 3., 4., 5., 6. Tag und am 7. Tag schuf er nicht mehr, sondern schaute sich alles an und stellte fest, dass es gut ist und er ruhte von seinen Werken. Also, wenn wir tatsächlich vorankommen wollen in unserer Kenntnis über Gott, über unser Leben, über das Leben im Allgemeinen, wenn wir Hilfe sein wollen für andere, dann kommen wir nicht drum rum, zu prüfen, ob wir die Bibel ernst nehmen, ob wir ihr zutrauen, dass sie ohne Fehler ist und ohne Irrtum. Ansonsten werden wir immer bei jedem Bibelvers, der uns angreift, versuchen auszuweichen. Und dann gibt es halt so Möglichkeiten, dass man sagt, naja, das ist kulturell bedingt. Hat damals gegolten, aber heute nicht mehr. Oder das gilt für mich nicht, ich bin in einer besonderen Position, denn Gott hat mir einen anderen Auftrag gegeben. Dass solche Ausflüchte passieren ganz schnell, sobald man sich von der Heiligen Schrift entfernt. Mach mal gleich die zweite Folie, bitte. Die Folie ist geklaut. Also die Folie selbst nicht. Das ist schon mein Eigentum. Aber das, was draufsteht, ist abgeschrieben. Das habe ich aus einem Skript von Roland Antholzer, der das in seinen Seelsorgeschulungen, ich glaube im zweiten Teil oder so, bringt. Er sagt, wenn wir über die Bibel nachdenken und wenn wir sagen, sie ist irrtumslos, wenn wir sagen, sie gilt für uns, dann könnten wir uns höchstens noch rausreden, dass sie sagen, ja, sie gilt für geistliche Fragen. Wie so eine Gemeinde funktioniert, wie man richtig tauft, wie so eine schöne Hochzeit abläuft. Für solche Sachen gilt die Bibel, aber für die Dinge des Lebens, für mein Berufsleben, für meine Ethik als Geschäftsmann, ob ich betrüge oder nicht, für sowas gilt es nicht. Ich hoffe, dass keiner unter euch ist, der so denkt. Aber es gibt viele Menschen, die so denken. Mein Lieblingsvers in der Bibel, der 2. Timotheus 3, 16 und 17, heißt, alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur, und dann kommt das, was in der Mitte hier steht, Belehrung, Überführung, zur Rechtsweisung und zur Erziehung. In der Elberfelder Übersetzung steht da Unterweisung. So das gleiche Wort. Belehrung. Wer hier vorne steht oder wer in der Jungscharstunde vorne steht oder sitzt oder liegt oder wie auch immer und das Wort Gottes weitergeben will, muss das Wort Gottes weitergeben. Eine Predigt, die sich aus irgendwie intellektuellen Gedankengebäuden zusammenstrickt oder die tolle Bilder zur Grundlage hat, Modelle, die es zum Scheitern verurteilt, sondern die Schrift ist Nütze zur Belehrung und wir brauchen sie dafür. Wir müssen immer wieder in der Belehrung die Schrift zur Hilfe nehmen. Auch wenn wir einander belehren wollen, wenn wir einander eine Hilfe sein wollen, zum Beispiel das Beispiel mit der Scheidung. Dem anderen nur zu sagen, du Gott, denk da glaube ich nicht so gut über Scheidung, ist schon mal ein guter Schritt. Aber es wäre gut, ihm zu sagen, guck mal hier, in dem Buch hier, da steht was. Ich hasse Scheidung, spricht Gott, der Herr. Dass man einfach das zeigt. Überführung, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Das Wort Gottes ist dafür da, andere zu überführen oder mich selbst zu überführen, dass ich dem Wort nicht entspreche. Es ist auch dafür da, zurechtzuweisen und zu sagen, du musst jetzt das und das machen, damit du da rauskommst in dem, wo du drin steckst. Du hast was geklaut? Okay, wie beheben wir denn jetzt den Fehler? Muss ich zurückgeben oder nicht? Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern bemühe sich fortan mit der Arbeit seiner Hände, anderen Gutes zu tun, steht in der Schrift. Also wenn ich einer bin, der regelmäßig stiehlt, dann heißt jetzt nicht nur die Aufgabe, lass es sein. Oder der erste Punkt wäre, Gott mag nicht, dass du stiehlst. Das zweite wäre, dass jemand sagt, lass es sein. Und das dritte wäre dann zu sagen, nun ackere und gib anderen. Das gefällt Gott, steht da. Ich glaube, 1. Timotheusbrief, da fängt es dann wieder an mit dem Auswendiglernen von Bibelversen. Das vierte ist Befestigung in der Wahrheit durch bleibende Korrektur. Das ist das, was wir Erziehung oder Unterweisung nennen. Meine Kinder erziehe ich, die Kindermitarbeiter in den Kinderarbeiten erziehen im geringeren Maße, aber sie erziehen auch und wir erziehen einander auch ein Stück weit. Und wichtig ist, dass wir immer wieder wissen, was ist dafür sinnvoll? Was brauchen wir, um das machen zu können? Was ist das Handwerkzeug von Eltern zur Erziehung? Das steht oben. Schiebst du es nochmal runter? Bitte? Alle Schrift ist eingegeben und nützlich zur Erziehung. Leg mal die andere Folie auf, die war vorher. Also genau die. Das ist der Bibelvers, ein bisschen eingeschoben, damit wir es schneller ergreifen können. Alle Schrift ist von Gott gegeben worden, eingegeben worden, hineingehaucht worden in die Leute, die das damals geschrieben haben. Und es ist nützlich. Das ist die Aufgabe der Bibel, dass wir sie zur Lehre benutzen. Eine Gemeinde, die sich von der Bibel als Grundlage ihrer Lehre abwendet, hat verloren. Sie ist dafür da, dass wir überführt werden, damit wir sehen, wo unser Leben dem nicht entspricht, was Gott erwartet. Sie ist dafür da, auch mal strenger zurechtzuweisen, sofern nötig, und dem anderen einen Weg zu zeigen, wie man rauskommt aus der Situation. Und sie ist auch zur Unterweisung gedacht. Und das fängt bei uns zu Hause an, bei den Kindern. Ob sie Gott glauben oder nicht, sie müssen wissen, was Gott denkt. Und da brauchen wir die Bibel für. Aber das Wichtige ist, und das ist das, was ich als Abschluss mitgeben möchte, ist das, was dahinter steht. Das Ziel dieses Ganzen ist, dass der Mensch Gottes richtig sei und nützlich und für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist eine komische Formulierung. Ist jemand richtig? Da würde jemand von euch sagen, in den Augen Gottes bin ich richtig. Das heißt doch nichts anderes als, ich entspreche dem, wie Gott das sich wünscht. Und ich würde gern richtig sein. Ich möchte gern, dass mein Herz zu mir sagt, Ansgar, du bist richtig. So dachte ich mir das. Ich kann es leider von meinen Taten her nicht sagen. Aber dafür ist das Wort ja auch da. Dass mich meine Brüder oder meine Schwestern belehren, dass ich zurechtgewiesen werde oder überführt werde, zurechtgewiesen werde, erzogen werde oder unterwiesen werde. Das ist das Ziel des Wortes. Und wenn das gelingt, wenn ich mich diesem Einfluss aussetze, dann kommt das, was in der letzten Zeile steht, dann bin ich für das ein oder andere nette, durchschnittliche Werk ein bisschen ausgestattet. Es ist ein ziemlicher Komparativ und Superlativ, vielen Dank. Also das Höchste, was man sagen kann. Für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich habe alles, was ich brauche. Handy, Taschenmesser, Revolver oder so weiter. So würde vielleicht ein Man in Los Angeles sagen. Und wir sind für jedes gute Werk, das für das uns Gott aussendet, muss ich hinzufügen, sind wir dann ausgerüstet. Und ey, wow, das wäre gut, ne? Ich gehe in die Predigt und sage, ich bin für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich gehe in die Mission, ich bin für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich unterhalte mich mit Leuten, die drogenabhängig sind. Ich bin für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist aber die Aufgabe der Bibel. Von daher setzen wir uns doch ihr bitte aus und benutzen sie. Pass mal aus. Manch einer von euch liebt Fußball, ein anderer mag Handball oder Basketball. Andere haben ein Studium hinter sich, andere gucken noch auf das Studium und hoffen, dass sie das Abitur wenigstens schaffen. Aber egal, was wir richtig gut machen, ob ich ein Zahnarzt bin, ein Banker, ein Chemiker, egal ob promoviert oder diplomiert, ob ich Hauswirtschaftshelferin bin oder Fremdsprachenkorrespondent oder. Eins ist ganz klar, es hat immer Jahre des Trainings bedeutet, bis ihr gut geworden seid für euren Job. Und es hat Anstrengung bedeutet. Ja, fragt doch mal jemand, der jetzt gerade seine Berufsausbildung beendet hat, ob das so locker vom Hocker ging, so ja, 3 Minuten am Tag und wenn das mal ausfällt, eine Woche ist nicht weiter schlimm. Nee, wer sich ein Ziel setzt, wer eine bestimmte Ausbildung haben will, der knallt Zeit rein. Der knallt Energie rein. Ja, der entbehrt sogar was. Ja, könnt ihr euch mal erinnern, Abitur, kurz vor den schriftlichen Prüfungen, wie viel Zeit ihr da noch im Kino verbracht habt. Ich schätze mal nicht besonders viel, oder ihr seid durchgeknallt. Also nicht ihr seid durchgeknallt, sondern ihr seid durch die Prüfung durchgefallen, wollte ich damit sagen. Ach, immer diese missverständlichen Redewendungen. Wie können wir denken, dass wir für den höchsten Auftrag, den ein Mensch bekommen kann, nämlich Botschafter Gottes auf Erden zu sein, dass wir da ohne jegliche Ausbildung durchkommen? Ohne sein Wort aufzuschlagen, ohne Zeit hineinzustopfen, ohne auch mal ein bisschen uns anzustrengen. Ich meine nicht, dass jeder von euch hier vorne predigen soll. Das ist überhaupt nicht meine Rede. Ich meine nur, dass jeder wirklich dieses Wort liebhaben soll und sagen kann, mein Gott hat sich in diesem Wort geoffenbart und ich schlage es auf und ich will es lesen und ich will immer mehr darüber verstehen, damit ich dann irgendwann das eine oder andere anwenden kann. Zugerüstet zu jedem guten Werk.